Jetzt kommt wieder ein ganz fröhlicher Teil, nämlich der Daniel Schnepel mit Japrin, das habe ich schon verraten. Den werde ich jetzt ein bisschen interviewen.
Das ist der Fröhliche, ne?
Ja, das ist der Fröhliche. Genau. Also ich weiß von Daniel, dass du mit noch einem anderen Pastor zusammen in unserer Muttergemeinde, und das muss ich erklären, unsere Gemeinde hat eine Muttergemeinde, nämlich das ist die Gemeinde, die vor, weiß ich was, 15, 15 Jahren gesagt hat, in Lüneburg würden wir gerne ein kleines Pflänzchen wagen. Und das sind wir. Wir sind schon richtig groß geworden. Aber da bleibt ja so diese Herzensverbindung von der Muttergemeinde zu uns hier. Also bist du als Entsandter der Muttergemeinde jetzt hier. Du bist aber nicht schon immer Pastor gewesen.
Nein. Also ich bin nicht schon immer Pastor gewesen. Ich bin ehrlich gesagt so im ersten Beruf, habe ich Lehramt studiert und habe dann so nebenbei Theologie studiert. Und als dann am Ende die Frage war, gehe ich jetzt ins Referendariat oder vielleicht ins Vikariat, da hat sich das angeboten, hier bei Matthias Pache, genau, die Pache-Familie ist ja gut bekannt, in Hamburg anzufangen. Und da bin ich seit fast 8 Jahren jetzt.
Oh ja, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Und wahrscheinlich hast du in der Zeit da auch so deine Familie gegründet und
ja.
Erzähl mal ein bisschen.
Genau, unser Ältester, der wird jetzt 7, also kann man sich überlegen, der ist in Hamburg geboren und alle anderen Kids sind auch in Hamburg geboren. Verheiratet sind wir seit 2018 sind wir verheiratet, das weiß ich so. Schöne Grüße an meine Frau. Genau, Familie in Hamburg am Anfang. Ich habe das mich am Anfang immer hier vorgestellt, wenn ich bei euch zu Gast gewesen bin, mit ich bin der Walter Josi aus Hamburg, aber das funktioniert irgendwie nicht mehr, weil die Sachen sich so verändert haben. Ich bin auch nicht mehr der Johannes Halter, sondern, aber so bin ich eingestiegen mit Kinder-, Jugend- und Ranger-Arbeit und jetzt mache ich nur noch so Erwachsene. Fühlt sich stellenweise ein bisschen anders an, aber die Probleme sind die gleichen, die Themen sind ähnlich.
Das glaube ich auch. Ihr als Christusgemeinde, so richtig, habt eine Gemeindefreizeit gemacht. Wir nämlich auch. Und ihr wart wo?
Wir waren auf Römm, in der Nordseeinsel und haben da ja, ähnlich wie ihr so eine Woche miteinander verbracht, mit Gottesdiensten, mit ganz viel Gemeinschaft, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und es war eine richtig schöne Zeit. Ich mag es aber besonders gern, wenn man da nicht so einen Druck hat, irgendwie, jetzt muss ich nochmal weg oder so. Also das gibt es dann irgendwann schon auch mit Kindern und wieder auf dem Spielplatz. Aber selbst auf den Spielplätzen, die es da gibt, ist dann für Eltern mal schön, miteinander zu quatschen und ins Gespräch zu kommen und so Zeit zusammen zu haben. Das war toll.
Was war dein Highlight auf der Freizeit?
Also tatsächlich war mein Highlight ein familiäres, weil jeder, der kleine Kinder hat, der weiß, irgendwie man verbringt nicht mehr oder man muss sich immer mal so aufteilen. Und mein Highlight war, dass meine Frau und ich 2-mal gemeinsam Kinderstunde machen konnten, 1-mal gemeinsam Abendmahl. Das haben wir seit fast 7 Jahren nicht mehr so zusammen machen können, eben auch von der Kleinkindphase. Und es war total schön, gemeinsam wieder was machen zu können.
Ja. Hattet ihr ein Thema oder ein...
Ja. So für die Gottesdienste.
Für die Gottesdienste, ja.
Ja, wir haben uns 6-mal Bibelstellen angeschaut, wo gegessen wird. Wir haben gedacht, auf einer Gemeindefreizeit, da isst man viel, man trinkt viel Kaffee und man isst auch viel zusammen. Und so war das Überthema gewissermaßen Gemeinschaft, wenn Gott zum Essen kommt. Und haben uns vom Alten bis zum Neuen Testament Momente angeschaut, wo gegessen wird, wo Menschen miteinander essen und was da so für Themen eben aufkommen.
Das ist ein spannendes Thema, hätte uns auch gefallen.
Aber gegessen haben wir auch.
Ja, auch gegessen. Ja. Jetzt noch eine Frage in deiner Gemeinde, Christusgemeinde. Gibt es da irgendwas, was ihr als Gemeinde im Moment so besonders bewegt oder was euch so ganz stark auf dem Herzen ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das gibt immer 1000 Themen. Wenn man sowas einen Pastor fragt, da gehen irgendwie ganz viele Schubladen auf. Also eine Sache, die ich finde, die jetzt so neu wieder wichtig geworden ist, ist auch keine Revolution, das ist das Thema Gebet, dass wir als Gemeindeleitung einmal im Quartal alle einladen und wir als Gemeindeleitung organisieren einen Gebetsabend rund um Visionen, bestimmte Themen der Gemeinde. Das haben wir neu gemacht jetzt vor ein paar Monaten. Und das kommt auch so rein in andere Bereiche, dass unser Lobpreisteam oder unser Lobpreisbereich trifft sich und die üben nicht nur ihre Songs, sondern sie machen selber Lobpreisabende für sich als Team, da kann man dazukommen. Ich glaube, das ist was, was irgendwie in den letzten Monaten neu dazu gekommen ist. Und falls ihr jemanden kennt, der nach Hamburg zieht, wir suchen auch neue Angestellte. Wir brauchen einen neuen Hausmeister und wir brauchen eine neue Leitung für unseren Kinderbereich. Also wenn ihr jemanden Fähiges kennt, der demnächst nach Hamburg zieht oder so, neues Personal, das ist immer ein Schlüssel, wenn man da gute Leute findet.
Ja, das klingt spannend und sehr lebendig. Ich werde jetzt noch für dich beten, weil du uns ja gleich Gottes Wort bringen willst. Ja. Ach Jesus, du hast so viel auf dem Herzen, was du uns sagen möchtest. Und oft haben wir gar nicht die Ohren auf. Aber ich bitte dich jetzt darum, dass du das schenkst, dass wir die Ohren aufmachen können. Und dass du den Daniel ganz besonders salbst, mit Freiheit dein Wort zu verkündigen, dass er es in Freude tun kann und in einer Gelassenheit und dass wir es merken, es kommt so direkt von deinem Herzen. Amen.
Amen. Ist schön warm bei euch. Ich habe überlegt, ob ich meinen Sakko nochmal...
Das muss da
liegen bleiben. Alles klar.
Ja, ihr habt es schon gehört. Meine Frau und ich, wir haben drei Kinder. Das bedeutet, dreimal durften wir das Glück vom Wochenbett durchleben. Falls du nicht weißt, was mit Wochenbett gemeint ist, das sind diese zauberhaften ersten Wochen mit Neugeborenen. Und man ist heilfroh, wenn sie vorbei sind. Ja, in diesen Tagen herrscht zu Hause pures Chaos, Anarchie. Man schläft nicht, zumindest nicht in der Art und Weise, dass man es jetzt als Schlaf bezeichnen könnte. Der Haushalt kommt zum Erliegen und wenn du dem Paketzusteller in der Zeit die Tür öffnest, dann schreit er vor Entsetzen auf. So ungefähr muss man sich Wochenbett vorstellen. Bei dir war es bestimmt anders. Wir sind die Ausnahme. Und in diesen turbulenten Wochen habe ich mal eine ganz tolle Erfahrung gemacht, nämlich das Baby-Catering. Und das lief so ab, dass in den ersten Tagen vom Wochenbett Leute, Freunde oder Menschen aus der Gemeinde zu uns gekommen sind und die standen dann bei uns vor der Tür mit etwas zu essen und haben da für uns gekocht. Jeden Tag mit einem anderen leckeren Gericht, das war richtig toll. Und zwei unserer Kinder sind im Sommer geboren, das heißt, es gab auch regelmäßig Eis. Richtig gut. Dieses Baby-Catering, das ist für uns eine riesige Hilfe gewesen. Denn wenn alles so im Umbruch ist und Dinge sich verändern, dann musst du ein Essen planen, du kannst weniger einkaufen, musst nicht irgendwie noch nebenbei kochen oder so. Und Leute sind da und als Ausdruck ihrer Wertschätzung helfen sie total praktisch, richtig fürsorglich und liebevoll. Das war ganz, ganz toll. Inzwischen müssen wir leider wieder selber kochen, aber eins ist geblieben, nämlich eine ganz geniale Erinnerung daran, wie Menschen uns geholfen haben. Wenn man über Hilfe redet, jeder hat das schon erlebt, jedem ist schon geholfen worden, ansonsten wären wir heute nicht hier. Uns wurde geholfen, die Windeln zu wechseln, uns wurde geholfen, die Schuhe zuzubinden, uns wurde geholfen bei den Hausaufgaben vielleicht, Hilfe beim Umzug oder auch Hilfe, wenn der Computer nicht das macht, was er eigentlich machen sollte. Und das sind ganz viele tolle Erfahrungen, die wir rund um das Thema Hilfe gemacht haben. Und dann gibt es aber auch vielleicht die nicht so angenehmen Erfahrungen und Enttäuschungen. Du hast um Hilfe gebeten, aber keiner hat Zeit. Du schleppst 35 Einkaufstüten, zwei Wasserkisten und kurz vor der Haustür fällt ja auch noch der Schlüssel runter, aber niemand interessiert es so richtig. Und dann macht der Computer nicht das, was er eigentlich machen sollte und selbst ein Informatikerfreund scheitert am Problem. Blöd. Wir alle kennen das rund ums Thema Hilfe. Jeder braucht irgendwann mal Hilfe, unterschiedliche Art von Hilfe und ich hoffe, meistens kriegst du die Hilfe, die du brauchst. Aber manchmal kriegen wir eben keine Hilfe und dann geht es uns schlecht und je nach Tagesform und Temperament sind wir dann traurig oder wütend, verletzt oder vielleicht einfach nur deprimiert. Und weil wir alle immer mal Hilfe brauchen, reden wir heute hier über das Thema Hilfe. Wo finden wir Hilfe? Was tun wir, wenn wir keine Hilfe bekommen? Und gibt es in unserer Zeit eigentlich angesichts von Internet, Dummheit, Depression und bedeutet eigentlich noch Grund zur Hoffnung? So, wir sind nicht die Ersten, die diese Frage stellen. Natürlich ist manches, worüber ich rede, so ein aktuelles Phänomen, aber der Kern dieser Fragen ist der gleiche seit Menschengedenken. Und deswegen gehen wir gleich an einen ganz alten Text, mindestens 2500 Jahre alt, ein altes Lied, Poesie. Und wir werden gleich entdecken, dass obwohl die Zeiten sich verändern und die Phänomene und manche Fragen sich verändern, vieles im Grunde gleich bleibt und manche dieser uralten Antworten uns auch heute weiterhelfen können. Deswegen werfen wir jetzt einen Blick im Psalm 146. Dort heißt es: Halleluja, preis den Herrn, auf mein Herz, preise den Herrn. Ich will ihn loben mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich atme. Verlasst euch nicht auf Leute, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen und können euch nicht helfen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen, und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel, die Erde und das Meer samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen, die Gefangenen macht er frei. Die Blinden macht er sehend, die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott, wird herrschen von Generation zu Generation. Preis den Herrn. Halleluja. Toller Text. Und in diesem Text geht es um Hoffen und um Hilfe. Und bevor wir da jetzt uns so richtig reingraben, will ich Ihnen einmal zeigen, was da nicht steht. Um Missverständnisse zu vermeiden. Also was steht hier nicht? Hier steht nicht: Frag niemanden um Hilfe. Hier steht auch nicht: Menschen helfen nicht. Hier steht nicht: Sei misstrauisch und werde zynisch. Das steht hier nicht. Tatsächlich, auch wenn es hier eine kleine Hilfseinschränkung gibt, redet die Bibel sehr positiv von menschlicher Hilfe. Gleich nach dem Buch der Psalmen finden wir im Alten Testament das Buch der Sprüche. Und gerade im Buch der Sprüche geht es immer wieder darum, dass man sich gute Freunde holt, die helfen, und Ratgeber und Helfer in der Not, dass es sicher ist. Und im Neuen Testament gibt es ein ganz ähnliches Bild, wenn wir über menschliche Hilfe nachdenken. Markus 2 ist eine ganz bekannte Geschichte, deswegen erinnere ich uns einfach mal dran. Da sind vier Freunde, die haben einen Gelähmten und Jesus ist in der Stadt und sie wollen diesen gelähmten Freund hin zu Jesus bringen, aber das Haus, in dem Jesus gerade lehrt und predigt und für Menschen betet, ist so voll, dass diese vier nicht reinkommen. Aber sie sind so wild entschlossen, dass sie helfen wollen, dass sie aufs Dach hochklettern und dieses Dach abdecken, um den Freund herunterzulassen vor die Füße von Jesus, damit diesem geholfen werden kann. Und jetzt weiß jeder Bibelleser, wie die Geschichte in Markus 2 weitergeht. Jesus sieht diesen Gelähmten, er kriegt einen hochroten Kopf und er schreit den armen Mann an: Wie kannst du es wagen, dich auf diese vier Typen zu verlassen? Das sind nur Menschen, die können dir nicht helfen, die werden eines Tages zu Staub verfallen. Aber hast du Psalm 146 nicht gelesen? Wenn du nicht so viel Bibel liest, so hat Jesus nicht reagiert. Jesus hat dem Gelähmten geholfen. Und hätte Jesus ein Problem mit den menschlichen Helfern gehabt, dann wissen wir aus anderen Bibelgeschichten, Jesus ist nicht gerade dafür bekannt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn ihn etwas stört. Und tatsächlich appelliert die Bibel immer wieder, sagt: Helft einander, sorgt euch umeinander, kümmert euch um die, die in der Not sind, einer trage des anderen Leid und so weiter und so fort. Also zurück zur ersten Frage: Wo finden wir Hilfe? Naja, eine Hilfe sind Menschen. Das ist auch eine Gemeinschaft wie diese hier. Und wenn du heute als Christ hier sitzt und dich fragst, was soll der Wille Gottes für mein Leben sein, dann sage ich dir: Helf. Dafür musst du nicht beten, da brauchst du keinen prophetischen Eindruck. Hilf. Wenn du Christ bist, dann ist es deine Kernaufgabe zu helfen. So wie du kannst. Helfen. Okay. Wir haben geklärt, was im Psalm 146 nicht steht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da tatsächlich steht. Und ihr habt es gemerkt, als ich es vorgelesen habe, in diesem Psalm, in diesem alten Stück Poesie, da wird menschliche Hilfe mit Gottes Hilfe kontrastiert. Mensch und Gott werden gegenübergestellt, Man versus God, Gegenüberstellung von menschlichen Möglichkeiten und Gottes Möglichkeiten. Und es ist relativ schnell klar, menschliche Möglichkeiten sind begrenzt. Und der Psalmist, der macht das hier am Beispiel vom Tod deutlich, er sagt: Von heute auf morgen kann es vorbei sein. Und wenn unsere Hoffnung allein darauf beruht, dass Menschen uns helfen, dann ist diese Hoffnung zerbrechlich und schwankend. Denn unsere Laune ist schwankend, das kennt jeder, und unser Leben ist zerbrechlich. Wir haben das alles schon mal erlebt. Wir mussten vielleicht mit guter Absicht eine Zusage gemacht, aber diese Zusage, die mussten wir dann widerrufen. Wir haben uns verspätet, mussten Pläne verwerfen oder vielleicht hast du felsenfest mit einem Helfer gerechnet und der hat dich dann hängen lassen. Menschliche Hilfe hat ihre Grenzen. Und deswegen, wenn wir Psalm 146 anschauen, dann gibt es für uns da auch eine Warnung. Und diese Warnung lautet, habe angemessene Erwartung. Habe angemessene Erwartung. Ja, trotz allem Vertrauen, trotz aller Freundschaft, trotz all dem, was hier in dieser Gemeinschaft auch lebt, gilt, überlade dein Umfeld nicht mit Erwartung. Überlade dein Umfeld nicht mit Erwartung. Ich habe dieses Baby-Catering geliebt. War fantastisch. Ne? Es war so ein bisschen wie ein Leben im Hotel, bloß dass ich einfach nicht verreisen musste. Und ich habe noch nie Zimmerservice erlebt, das ist bei unseren Pastorentagungen nicht so üblich, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Ja? Das Essen wird direkt vor deine Tür gebracht. In dem Fall war es aber noch besser als im Hotel. Ich musste kein Trinkgeld zahlen. Also unseren Helfern bin ich bis heute von Herzen dankbar. Ihre Hilfe hat uns enorm entlastet. Und vielleicht hätte ich die eine oder andere Person auch ein zweites Mal bitten können, nochmal zu kommen und für uns zu kochen. Aber niemand bei gesundem Menschenverstand hätte jetzt gedacht, das geht für immer so weiter, dass wir bekocht werden. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Kann es sein, dass hinter mancher unserer Verletzungen einfach eine falsche Erwartung steckt? Kann es sein, dass hinter mancher Verletzung eine falsche Erwartung steckt? Vielleicht kennt ihr das. Ich kann mich als Erster outen, ich kenne das. Es gibt ab und zu so eine leise Stimme und die flüstert in mein Ohr, niemand sieht dich. Niemand hilft dir. Niemand ist für dich da. Warum werde ich nie gefragt? Kennst du die Stimme?
Die anderen sind nur nicht ehrlich.
Super. Und ich will die Versäumnisse nicht klein machen. Also natürlich gibt es so etwas wie unterlassene Hilfeleistung, sei es in Freundschaft oder in Gemeinde. Und das ist Sünde. Das ist Sünde. Wenn du helfen kannst, aber nicht hilfst, liegt Jakobus, in Jakobus liegt, dann ist das Sünde. Das ist mir ganz klar. Aber diese leise Stimme, die kann uns irgendwie auf Abwege führen, wegbringen. Und deswegen ist 246 so eine tolle Erinnerung und eine Hilfe. Und die sagt uns, weißt du, dein Freund und dein Pastor und deine Mama, das sind auch nur Menschen. Und die haben Grenzen. Die haben Grenzen zeitlich, sie haben Grenzen kräftemäßig. Sie haben deswegen auch räumlich Grenzen, können nicht überall gleichzeitig sein. Und deshalb bekommen wir manchmal keine Hilfe. Und weißt du was? An der Stelle hört die Story für dich auf, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist. Wenn du sitzt und dich fragst, stimmt es mit Gott oder nicht? Und ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich an der Stelle sagen, da hört deine Geschichte auf. Wenn du dich fragst, ey, was kann ich denn eigentlich tun, wenn ich keine Hilfe bekomme, dann lautet in der Regel die Antwort folgendermaßen. Pass auf, wem du dich anvertraust. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es geht um Deals und Transaktionen und am Ende bist du eh allein. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist nicht die Aussage von Psalm 146, aber das ist die Realität für viele von uns, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Und jetzt Psalm 146, der hat nämlich so eine viel bessere Aussage, da steht, helfen ist Chefsache. Und ich lese euch zwei Verse vor, hört mal zu. Wie glücklich aber, jetzt dieser Kontrast, wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat, also der Gott, an den wir glauben, ist der Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel, die Erde und das Meer, samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort. Das ist gigantisch. Hier ist die Rede vom allmächtigen Schöpfer des Universums. Dieser Gott ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Dieser Gott ist mächtiger als alle Waffen. Dieser Gott ist mächtiger als alle Gelder. Dieser Gott ist mächtiger als alle Titel, die irgendwie verteilt werden können. Und er lacht über die Drohgebärden seiner Gegner. Dieser gigantische Gott, vielleicht monströse Gott, ich weiß nicht, wie es dir ausmalen soll, der macht deine Not zur Chefsache. Ey, weißt du noch, wie spektakulär das ist? Du hast Bauchweh. Dich. Du brauchst eine Idee auf der Arbeit. Gott, der Allmächtige, ist da für dich. Hey, du kannst nicht schlafen? Rede doch mit dem, der Sonne, Mond und Sterne und alles über die Milchstraße hinaus geschaffen hat. Gott ist ein Helfer.
Amen.
Yeah. Er hilft gerne. Und du bist nicht für ihn lästig, du bist nicht nervig. Natürlich bist du im Vergleich zu Gott ein Witz, aber für ihn bist du keiner. Verstehst du den Unterschied? Verstehst du den Unterschied? Gott liebt seine Menschen. Deshalb liebt Gott es, uns zu helfen. Und Gott delegiert die Gebete nicht an die Engel. Das sind seine Boten, aber er delegiert die Gebete nicht. Steht nirgendwo. Gott hat auch kein Vorzimmer und da sitzen so Maria und Petrus und reden über die alten Zeiten und wenn man so ein Gebet reinkommt, dann wird es vorsortiert und die Anfragen irgendwie. Nein! Gott ist der Gott der Herrscher und er ist immer ansprechbar für dich, Tag und Nacht. Helfen ist Chefsache. Also zurück zu diesen Anfangsfragen. Gibt es in unserer Zeit angesichts von Internetdummheit, Depression und der Donald eigentlich einen Grund noch zu hoffen, optimistisch zu sein? Wenn du Christ bist, definitiv ja. Definitiv ja. Denn Gott ist ein Helfer. Wir lesen, seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort. Helfen ist Chefsache. So, und jetzt mache ich mal was, was wahrscheinlich schief gehen würde, aber ich fühle mich hier so wohl, deswegen kriegt das einfach mal aus und wir gönnen uns diese 3 Minuten am Ende, fahre ich ja eh wieder weg, dann könnt ihr das wieder mal beschreiben. Also, wenn man über Hilfe redet, muss man ja gleichzeitig fragen, warum gibt es all das Leid in der Welt? Also Daniel, wenn das stimmt, dass Gott wirklich so voller Liebe ist, wie du es gerade beschrieben hast, und wenn er tatsächlich alles kann, ja, dann müsste doch unsere Welt eigentlich eine ganze Ecke friedfertiger aussehen, oder? Ein bisschen friedlicher müsste es hier schon zugehen. Also ich habe natürlich kein Patentrezept. Aber ich habe von einem britischen Autor, der Stephen Pollard, eine ganz hilfreiche Unterscheidung gefunden, wenn ich über das Leid nachdenke. Und will ich euch einfach weitergeben. Er hat gesagt, beim Thema Leid muss man unterscheiden zwischen einer Lösung für das Leid und einer Erklärung für das Leid. Gott gibt uns keine vollständige Erklärung für das Leid in der Welt, aber er gibt uns eine vollständige Lösung für das Leid in der Welt. Und das ist ehrlich viel besser als eine Erklärung für das Leid. Warum? Ich stelle dir das jetzt vor, jetzt kommt so der interaktive Teil der Predigt. Mach ich schon mal bereit.
Okay.
Also stell dir vor, du hast einen Unfall, du hast dir ein Bein gebrochen und jetzt gibt es 2 Varianten und wir stimmen gleich ab, welche der Varianten du persönlich besser findest. Variante 1, also du hast den Unfall, ich eile dir zur Hilfe und ich erkläre dir, du guck mal, da ist ein Auto über dein Bein gefahren, der Knochen ist gebrochen, dieser Knochen drückt jetzt gegen den Nerv. Und der Nerv sendet übers Rückenmark Schmerzreize an die Schmerzrezeptoren in deinem Gehirn und deswegen hast du Schmerzen. Das wäre die Erklärung für dein Leid, Variante 1. Variante 2, du hast einen Unfall, ich eile dir zur Hilfe und ich habe eine Lösung. Hier ist eine Spritze gegen deine Schmerzen. Klammer auf, vorausgesetzt, ich weiß, wie man die setzt, Klammer zu. Ich schiene jetzt dein Bein, Klammer auf, vorausgesetzt, ich weiß, wie man dein Bein richtig schien, Klammer zu. Und ich rufe den Rettungswagen, Klammer auf, da weiß ich, wie das funktioniert, Klammer zu. Der Krankenwagen würde ich ins Krankenhaus bringen, wo man das alles mal ordentlich behandeln wird. Das wäre eine Lösung für dein Leid. Und jetzt die Frage, wem ist Variante 2 lieber als Variante 1? Okay, und wer hätte lieber eine Erklärung statt eine Hilfe? Gut, gibt es auch. Da ist nur eine Person, weil könnt ihr euch das Gesicht merken, ihr wisst, was zu tun ist. Jede Religion hat ja eine Antwort auf die große Frage, warum gibt es eigentlich Leid? Bei den Moslems funktioniert es oft so, also mittelmäßiges Wissen, aber soweit ich weiß, dann ist das Schicksal. Allah lässt das halt zu und wenn du leidest, dann ist es Gottes Wille für dein Leben. Bei den Hindus ist es so, ja, du bist selber schuld an deinem Leid, denn es gibt ja, es gibt sowas wie Karma und wenn du im vorherigen Leben nicht ordentlich gelebt hast, dann musst du im anschließenden Leben dafür büßen. Und bei den Buddhisten wird gelehrt, Leid ist letztlich nur eine Illusion. Und wenn du leidest, ja, dann musst du einfach mehr meditieren. Das sind alles nicht die Antworten der Bibel. Und ich mache die Liste nochmal vollständig, damit wir uns nicht missverstehen. Die Bibel lehrt auch nicht, dass Gott Christen als Strafe leiden lässt. Gott lässt Christen als Strafe nicht leiden. Und Gott verursacht nicht mit Absicht Leid, damit wir mal eine Lektion lernen. Er ist ein Helfer Gott. Und jetzt erkläre ich, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass wir alle Gott den Rücken gekehrt haben und deshalb gibt es Leid. Dass wir alle, auch nachdem wir uns für Gott entschieden haben, uns immer wieder in unterschiedlichem Ausmaß gegen Gott entscheiden. Und da dieses Leben nun mal am besten nach der guten Lebensordnung dessen funktioniert, der sich das alles ausgedacht hat, haben wir dann Streit und Verletzung und Gewalt und so weiter. Erste Erklärung. Zweite Erklärung. Es gibt auch sowas wie den Teufel. Aber ich weiß, wenn ich das sage, gibt es immer so ein paar, die irgendwie sich das Lächeln verkneifen müssen. Aber ich glaube, wenn du über den Teufel lächelst, vielleicht hast du da noch nicht genug Leid gesehen. Diese Woche mit jemandem Kontakt gehabt aus unserer Gemeinde, sie arbeitet in Syrien, weil ihr wisst, was in Syrien los ist. Als Christin ist sie in Syrien und für die Menschen dort, die ihre sterbenden Kinder aufmachen, für die ist die Existenz des Teufels viel plausibler als die Existenz eines guten Gottes. Das ist die zweite Erklärung für das Leid und die dritte Erklärung der Bibel, selbst die Natur ist aus den Fugen geraten. Erdbeben, Überschwemmungen und Krankheiten sind nicht Teil von dem, was ursprünglich geplant war, aber die Schöpfung ist aus den Fugen geraten. So, das ist die unvollständige christliche Antwort auf die Frage, warum gibt es eigentlich das Leid? Und Gott will uns helfen, aber wir sind nun mal Teil dieser gefallenen Schöpfung. Und jetzt kommt die vollständige Lösung, der Teil, auf den wir uns alle hoffentlich am meisten freuen. Gott liebt seine Menschen, er hilft. Und deshalb bietet er eine Lösung für das Leid an. Und diese Lösung ist zweigeteilt. Es gibt einmal eine vorläufige Lösung und es gibt eine endgültige Lösung. Zuerst die endgültige. Die endgültige Lösung für das Thema Leid, die findest du, wenn du ganz ans Ende deiner Bibel blätterst. Dort wird beschrieben, Gott macht alles neu. Am Ende der Zeit gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Tod, Sünde, Trauer, Krankheit werden nicht mehr sein. Und Gott persönlich wird unsere Tränen abwischen. Auch das ist Chefsache bei Gott. Und dann gibt es eine vorläufige Lösung. Gott fängt schon jetzt damit an, Dinge neu zu machen. Ich habe den Banner da hinten gesehen. Zum Beispiel dürfen wir mit seiner Kraft um Heilung beten. Und wenn wir beten, so wie das auch hier vorne schon passiert ist, dann wissen wir, dass Gott auf jeden Fall heilen wird. Ich habe mir nicht versprochen, er wird auf jeden Fall heilen. Es geht nur um den Zeitpunkt der Heilung. Entweder heilt Gott in diesem Leben, aber er wird definitiv in der Ewigkeit heilen, wenn du ein Kind Gottes bist und bei ihm sein musst. Das ist seine Verheißung. Und das Gleiche gilt für all die anderen Personengruppen, die hier in dem Psalm aufgelistet sind. Wir haben es gelesen. Wenn Gottes Kinder blind sind, werden sie wieder sehen können, spätestens in der Ewigkeit. Wenn Gottes Kinder verzweifelt sind, vielleicht unter Depressionen leiden, es gibt Hoffnung auf Heilung, spätestens in der Ewigkeit. Wenn Gottes Kinder rechtlos sind, nach Gerechtigkeit dürsten, schaut in die Seligpreisung. Wenn sie hungrig sind, wenn sie gefangen sind, entweder in diesem Leben oder in der Ewigkeit. Und so macht Gott schon auf dieser Seite der Ewigkeit manche Dinge richtig gut. Heilt sie, bringt sie in Ordnung. Gott nimmt schlechte Dinge und macht was Gutes draus. Warum? Einfach weil er es kann und weil er Lust drauf hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist in der Gemeinde. Bei uns in unserer Gemeinde gibt es den Bereich Seelsorge. Vielleicht ist das bei euch eine Einzelperson, bei uns im persönlichen Arbeitsbereich. Und wenn ich mir die Seelsorge in unserer Gemeinde anschaue, dann beobachte ich Folgendes. Ihr könnt jetzt mal Hamburg und Lüneburg abgleichen. Die Menschen bei uns mit dem größten Mitgefühl sind oft, nicht immer, oft diejenigen, die die größten Wunden mit sich herumtragen. Größtes Mitgefühl ist kein Automatismus. Man kann auch verbittern. Aber oft ist es so, die Leute, die am barmherzigsten sind, die die größte Leidenschaft für Gebet und Heilung haben und was nicht alles, das sind die Menschen mit der größten Wunde. Hier sehen wir, Gott nimmt das Böse, eine Wunde, und er setzt es zum Segen. Mitgefühl. Auch bei David, so viele Psalmen geschrieben, seine Wunde war Flucht vor Saul, Angst um sein Leben. Was ist der Segen? Er schreibt Lieder in der Einsamkeit, die bis heute Menschenherzen bewegen. Letztes Thema zum Statement Leid. Wir Christen haben nicht alle Antworten. Ich habe nicht alle Antworten. Und ich finde aber, die Bibel hat die überzeugendsten Antworten. Und man muss sich nicht verstecken. Aber es bleibt immer noch so eine hübsche Sammlung an Geheimnissen. Und ich finde es redlich, wenn wir nicht so tun, als hätten wir alle Antworten. Deswegen kommt hier meine Anwendung für dich als menschlichen Helfer. Manchmal ist es besser, keine Tipps zu geben. Manchmal ist es besser, zu beten und den Menschen Gott anzubefehlen. Denn am Ende gilt, helfen ist Chefsache. Wir sind jetzt am Ende der Predigt und ich mache einen kleinen Ausblick. Der Psalm endet, wie er angefangen hat, und zwar mit Lobpreis. In Vers 1 lesen wir, Halleluja, preis den Herrn, auf mein Herz, preise den Herrn. Das ist der erste Vers und dann lesen wir ganz runter und im letzten Vers heißt es dann, Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott, wird herrschen von Generation zu Generation. Preist den Herrn. Halleluja.
Pastor aus England hat mal gesagt, es gibt eigentlich so drei Worte, die sind in jeder Sprache bekannt und werden verstanden. Das sind die Worte Amen, Halleluja und Cola. Selbst in der Umgangssprache sind diese Ausdrücke irgendwie bekannt, vielleicht auch ein bisschen trivial geworden. Und unser Psalm 146, der wird von so einer Halleluja-Klammer eingerahmt und gehalten. Was bedeutet das? Halleluja ist ein hebräisches Wort, das sich eigentlich aus zwei Worten zusammensetzt. Nämlich aus dem Wort Hallel, das ist Loben, Preisen, und dem Wort Ja für Yahweh, Gott. Und im hebräischen Gottesdienst wird es oft so mit dem Halleluja, dass das eine liturgische Antwort war. Also hat der Leiter vielleicht gesagt, Gott ist gut, und dann hat die Gemeinde geantwortet,
Halleluja.
Halleluja, genau. Halleluja ist immer eine Reaktion auf eine Erkenntnis. Halleluja ist immer eine Reaktion auf eine Erkenntnis. In unserem Fall hier mit Psalm 146, helfen ist Chefsache.
Halleluja.
Und manchmal meinen wir, okay, die Predigt ist wirklich das Wichtigste im Gottesdienst. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, der Lobpreis ist das Wichtigste. Aber tatsächlich gehören die beiden unbedingt zusammen. Und ich zeige euch das, warum. Stell dir vor, ich komme abends nach Hause, langer Tag, ich war in Lüneburg, jetzt bin ich zu Hause. Meine Frau öffnet die Tür, ich falle vor ihr auf die Knie und ich rufe ihr zu, wie bezaubernd ihr langes, schwarzes Haar ist. Wie sehr mich ihre braunen Augen in den Bann ziehen und dass mich ihr dunkler Teint um den Verstand bringt. Wie wird meine Angebetete wohl reagieren? Sie wird meine runterhauen. Meine Frau ist blond, aber ich kann eine alte Farbe. Das heißt, Anbetung und Erkenntnis gehören unbedingt zusammen. Wir können nur anbeten, wenn wir wissen, ja, wen beten wir da eigentlich an und wer ist die Person? Sonst ist es schlecht. Und jede Predigt muss irgendwie Anbetung hervorrufen. Eine Predigt, die nicht in irgendeiner Form eine Reaktion verursacht, das ist nur ein Vortrag. Deswegen, wenn wir jetzt zum Lobpreis, zu diesen gesunden Gebeten rübergehen, dann möchte ich dich einladen, wenn du erlebt hast, dass dein Gott ein Helfergott ist, dann bete ihn als Reaktion darauf an. Gib ihm dein Halleluja. Und dann weiß ich als Pastor natürlich, dass einige hier sitzen werden und die sind noch in dieser Phase, wo sie darum ringen und warten, dass Gott eingreift und hilft. Nichts liegt mir ferner, als deinen Leib klein zu machen. Und meines bleibt ein Geheimnis. Manches wird erst in der Ewigkeit geklärt werden. Aber, und das wünsche ich mir als christliche Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, dass wir diesen Psalm ernst nehmen. Und dass wir mit diesen Worten hier glauben, Gott ist ein Helfer. Gott liebt uns. Helfen ist Chefsache. Halleluja. Ich möchte gerne den Psalm noch einmal lesen. Vielleicht kannst du ihn in einer Haltung des Gebets hören und dann übernimmt das Team. Halleluja. Preis den Herrn. Auf mein Herz, preise den Herrn. Ich will ihn loben mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich atme. Verlasst euch nicht auf Leute, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen und können euch nicht helfen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel, die Erde und das Meer samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungernden gibt er zu essen. Die Gefangenen macht er frei. Die Blinden macht er sehend. Die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten. Aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott wird herrschen. Von Generation zu Generation. Preist den Herrn.